Wir stellen uns heute die Frage, das haben die damals wahrscheinlich so nicht gesehen, aber aus heutiger Sicht stellen wir uns die Frage, welche Vorstellungen hatten die vom Messias? Denn als Jesus angekreuzigt wurde, hat keiner mehr geglaubt an den Messias. Also worüber ich sprechen will, ist die Frage, wer eigentlich war Jesus von Nazareth? Also ihr hier in Gechingen, ihr hattet vor, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahren, hattet ihr euch beteiligt an der Aktion, die von den Kirchen hier durchgeführt wurde, nehme ich an, an den Osterweg, ja. Und da ergibt sich nun am ehesten solch eine Situation, wo man jemanden trifft. Wir waren, meine Frau und ich, waren auch einmal ganz von Station zu Station gegangen und wir haben bewundert, was gerade die Adventgemeinde da produziert hat, also geschaffen hat. Aber da ergeben sich nun solche Situationen, wo man ins Gespräch kommt miteinander. Und dann stellt jemand vielleicht auch die Frage, hat er der Jesus von Nazareth, hat der überhaupt gelebt? Dass er dann auferstanden ist, wie das beim Osterweg eben dargestellt wird, das ist da von dieser Frage noch sehr weit entfernt. Verstehen wir, was ich meine? Also das kann schon sein, dass ihr irgendwann einmal mit irgendjemand einmal, den ihr überhaupt nicht gekannt habt und den ihr auch vielleicht nie mehr wiedergesehen habt, dass ihr mit dem auf irgendeiner Bank gesessen seid, vielleicht in irgendeinem Park und ihr seid miteinander ins Gespräch gekommen und irgendwie hat es sich ergeben, dass ihr über euren Glauben angefangen habt zu sprechen. Sowas ergibt sich ja manchmal. Und irgendwann in diesem Gespräch kam dann seine Frage, nämlich, hat er überhaupt gelebt? Woher wissen wir, dass Jesus von Nazareth gelebt hat? Nun, ihr werdet spontan antworten, ist doch klar, wir wissen es aus der Bibel. Nein, wir wissen es nicht nur aus der Bibel. Wir wissen es auch von der sogenannten Geschichtsforschung. Und das ist nun das Thema, mit dem ich mich heute, und wenn wir heute nicht fertig werden, dann hören wir einfach auf. Und wenn ich wieder mal zu euch komme, machen wir an dieser Stelle weiter. Ich gebe euch dazu ein Blatt, dass ihr, wenn ihr wirklich mal ins Gespräch darüber kommt, ohne weiteres verwenden könnt, wenn ihr es in eurer Bibel drin habt. Vielleicht verteilt es ihr so, dass jeder eins bekommt. Ich nehme an, wenn es nicht reicht, dann macht es eben familienweise. Und hier sind gleich einige Fragen mehr. Nämlich, die erste Frage ist die, woher wissen wir, dass Jesus gelebt hat? Wenn wir jetzt sagen, wir wissen es aus der Heiligen Schrift, dann entsteht sofort die zweite Frage. Nämlich, wer sagt mir, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist, dass ich dem vertrauen kann, dass ich dem glauben kann? Nein, es steht nicht nur in der Heiligen Schrift, dass es Jesus gegeben hat. Und es ist gut, uns daran zu erinnern, wenn wir Menschen treffen, die allein schon an dieser Frage anfangen zu zweifeln. Nämlich, es gibt historische Zeugnisse, sogenannte historische Zeugnisse über den Jesus von Nazareth. Die Geschichtsforschung setzt die Geburt Jesu auf das Jahr 4 vor Christus an und seinen Tod auf das Jahr 30 nach Christus. Das steht nicht in der Heiligen Schrift, sondern das hat die Geschichtsforschung festgelegt aufgrund ihres Nachforschens. Aus den Jahren 93 bis 120 nach Christus sind mindestens 4 nichtchristliche Historiker bekannt, die Jesus von Nazareth in ihren Dokumenten erwähnen. Und wenn wir uns die Frage stellen, welche Bedeutung hat das? Ihr werdet sagen, wir haben doch die Heilige Schrift, daran glauben wir und das ist genug. Ja, für unser Glauben ist das genug. Aber für die kritischen Fragen der Menschen, mit denen wir zu tun haben, ist es möglicherweise nicht genug. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns fragen, welche Bedeutung hat es, wenn Nichtgläubige, also Menschen, die nicht Christus als ihren Erlöser angenommen haben, wenn die über ihn berichten. Also berichtet über ihn haben, man kennt zumindest 4 Namen, nämlich Cornelius Tacitus, das ist ein römischer Historiker, dann Plinius der Jüngere, das ist ein römischer Statthalter, Sueton, der Geheimsekretär des römischen Königs Hadrian, und Flavius Josephus, ein jüdischer Offizier und Geschichtsschreiber. Also der Flavius Josephus ist ein Jude, während die anderen Römer sind. Aber auch der Flavius Josephus hat nicht an Jesus geglaubt. Er hat aber allerdings sehr ausführlich über ihn berichtet. Also diese 4 Historiker, von denen weiß man, dass sie übereinstimmend Folgendes ausgesagt haben, nämlich, dass Jesus von Nazareth in Palästina gelebt hat, und zwar in der Zeit des Kaisers Tiberius. Der hat in den Jahren 14 bis 37 nach Christus regiert. Dann, dass Jesus von Nazareth unter dem römischen Landpfleger Pontius Pilatus, der war von 26 bis 36 in Jerusalem römischer Landpfleger, dass in dieser Zeit Jesus zum Tode verurteilt wird. Und diese Geschichtsschreiber, insbesondere der Flavius Josephus, haben bezeugt und berichtet, dass um 100 nach Christus in verschiedenen Teilen des Römischen Reiches Menschen gelebt haben, die sich Christen nannten, weil sie ihren Glauben und ihre Religion auf diesen Jesus, den sie Christus nannten, zurückführten. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von Kaiser Nero. Kaiser Nero war alles andere als ein Christ, aber der war ein bisschen verrückt im Kopf wahrscheinlich, denn eines Tages hat er sich vorgenommen, ich möchte mal sehen, wie das aussieht, wenn Rom brennt. Und dann hat er angeordnet, dass an irgendeiner Stelle wahrscheinlich Rom angezündet wird, damit es zu brennen anfängt. Und das ist ihm irgendwie, so wird es jedenfalls berichtet, ist ihm irgendwie dann aus den Händen geglitten und da hat er sich dann irgendwie übernommen. Und bevor man ihn nun verantwortlich macht für das, was dabei passiert ist, hat er seinerseits die Christen beschuldigt. Also diesen historischen Bericht, der macht deutlich, dass die Christen damals, und Kaiser Nero hat ungefähr 30, 40 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu dort regiert, dass die Christen damals eine bestimmte Größe waren im Römischen Reich, und zwar auch ganz schön, wie soll ich sagen, nicht unbedingt geduldet. Man konnte sich schnell beschuldigen, und das hat er getan. Also solcher oder solch ähnlicher Art sind die Berichte, die von den Historikern damals gegeben wurden. Ich möchte es nochmal sagen. Für uns, wenn wir im missionarischen Sinn über Menschen, die Fragen haben, über den Jesus von Nazareth sprechen, ob er gelebt hat, warum er gelebt hat, welches das Ziel seines Lebens war, seines irdischen Lebens, wenn wir darüber mit Menschen sprechen, dann spielt es auch eine Rolle, gerade für Menschen mit kritischen Fragen, dass Nicht-Christen über ihn berichten. Historiker zum Beispiel. Wir nehmen jeden Bericht ernst, der von anderen geschichtlichen Geschichtspersonen verfasst wurde, von Karl dem Großen zum Beispiel oder von Martin Luther. Wir könnten ja sagen, Martin Luther habe ich auch nicht gesehen und Karl der Große ist mir überhaupt unbekannt. Was habe ich mit Karl dem Großen am Hut? Aber weil Geschichtsschreiber über ihn berichten, nehmen wir diese Berichte ernst. In diesem Sinn, zumindest, können wir auch den Bericht von Jesus von Nazareth ernst nehmen. Natürlich, und das ist der zweite Punkt, den habt ihr in eurem Manuskript, das Zeugnis der Heiligen Schrift. Wir studieren das Zeugnis der Heiligen Schrift an jedem Sabbat. Und im Neuen Testament beginnt das Zeugnis der Heiligen Schrift mit dem Bericht Jesu, mit dem Bericht seines Lebens. Und wir glauben daran. Und natürlich, für uns ist dieser Glaube genug. Wir brauchen keine Nachweise aus dem historischen Bereich und aus der Geschichtsforschung. Aber noch einmal, sie ist uns dennoch hilfreich, wenn wir mit Menschen sprechen, die eben da ihre Fragen haben. Punkt 2 in eurem Manuskript. In Punkt 2 wird die Frage aufgeworfen, ist das Zeugnis der Heiligen Schrift glaubwürdig? Ja, das ist eine Frage, die oft von Kritikern gestellt wird. Die Schriften des Neuen Testaments wurden in den letzten 200 Jahren, aber auch schon in den Jahren davor, von Fachleuten, von Fachgelehrten äußerst gründlich erforscht. Es gibt kein Buch, das in ähnlicher Weise gründlich erforscht ist. Und wenn ich uns die Frage stellen würde, warum ist das so, dann liegt die Antwort förmlich auf der Hand, oder? Es ist unser Glaube. Und dieser Glaube hat eine bestimmte Struktur, an deren Ende unsere Hoffnung steht. Und wenn diese Hoffnung nicht stimmen würde, und wenn das schon damit anfängt, dass sein Wort gar nicht stimmen würde, dann wäre unser Glaube, wie der Apostel Paulus da sagt, eigentlich umsonst. Und deshalb ist es wichtig, dass dieses Buch, die Heilige Schrift, äußerst gründlich erforscht wird. Heute kann man sagen, dass kein Buch der Weltliteratur gründlich überliefert worden wäre als die Heilige Schrift. Dafür stehen Namen wie zum Beispiel Konstantin von Tischendorf in Verbindung mit dem sogenannten Codex Sinaiticus oder die Handschriftenfunde von Qumran am Toten Meer. Oder all die Papyrusfunde, bei denen man zumindest bei einem dieser Funde davon ausgeht, dass er, das ist ein kleines Fragment aus dem Johannesevangelium, dass er das Original ist, das der Johannes selbst geschrieben hat, sagen die Geschichtsforscher. Genau beweisen kann man das nicht, aber man geht davon aus. Konstantin von Tischendorf war ein Geschichtsforscher, der außergewöhnlich aktiv nach alten Handschriften gesucht hat und der tatsächlich in einem Kloster am Sinai eine Handschrift gefunden hat, die dann im Britischen Museum in London ausgestellt wurde. Das Britische Museum ist praktisch nur gebaut worden, weil man diese Handschrift gefunden hat und weil man einen würdigen Ort gebraucht hat, um diese Handschrift auszustellen. Als ich in ein Jahr lang in England studiert habe, da war ich neugierig darauf, diese Handschrift zu sehen. Die ist immer noch im Eingangsbereich, wer einmal nach London kommt, im Eingangsbereich des Britischen Museums, gleich am Anfang, ist die Handschrift natürlich äußerst gesichert, wie keine andere Handschrift der Welt. Dort ist sie deponiert und dort kann man sie anschauen unter einer Glaswand. Aber als ich damals Gelegenheit hatte, die Handschrift anzuschauen, hatte ich keine Gelegenheit, sie anzuschauen. Und das wollte sagen, das stinkt mir heute noch. Also darüber bin ich heute noch traurig, denn ich hätte sie gerne gesehen. Und das lag daran, dass gerade im Eingangsbereich alles renoviert wurde und alles zu war. Und ich konnte nicht rein. Okay, gut. Aber die Bedeutung dieser Handschrift ist folgende. Man konnte aus dem, was im 4. Jahrhundert, aus dem 4. Jahrhundert, so datiert man diese Handschrift, man konnte jetzt vergleichen, ob der Text vom 4. Jahrhundert, das waren nur 300 Jahre, nachdem Jesus gen Himmel gefahren war, ob da der Text von damals mit dem, den wir heute haben, übereinstimmt. Und da gibt es nun ganz erstaunliche Übereinstimmungen. Gerade auch aus dem Alten Testament, aber insbesondere auch aus dem Neuen Testament. Die andere Sache ist die Sache mit Qumran. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit Qumran. Das war ein Ziegenhirte, der dort mit seinen Ziegen unterwegs war. Und der hat eine seiner Ziegen gesucht. Und da gab es mehrere Löcher und Höhlen. Und er wollte nun wissen, ob eine Ziege eventuell in eine dieser Höhlen gefallen war. Und um festzustellen, wie groß die Höhle war, hat er einen Stein da hineingeworfen. Und als der Stein dort in dieses Loch fiel, da hörte er, dass er etwas zerschlagen hat. Und das hat ihn neugierig gemacht. Und er hat dort unten Steinkrüge gefunden, die später, das hat er dann einigen Leuten, die was davon verstanden, erzählt. Und die haben das nachgeforscht und man hat in Qumran all die Dokumente gefunden, die insbesondere auch das Neue Testament unterstützt haben. Es gibt also, um hier nur bei diesen wenigen Beispielen zu bleiben, es gibt Forschungen, die die Bedeutung bis in die Zeit, zumindest bis ins 4. Jahrhundert, ganz klar machen. Die Bedeutung der Übereinstimmung der Heiligen Schrift, wie sie damals entstanden ist, zu unserem Text, den wir heute haben. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie gründlich die Heilige Schrift erforscht wurde. Waren die Evangelien Die Frage hier lautet anders. Warum sind die Evangelien keine Biografie des historischen Jesus von Nazareth? Und was sind sie dann? Und warum ist das wichtig? Was würden wir sagen? Wir würden spontan sagen, die Evangelien beschreiben das Leben Jesu, oder? Im Sinne einer Biografie? Nein. Denn dann hätten wir einige Probleme. Seine Geburt wird berichtet, keine Frage. Aber nach seiner Geburt, da wird nichts mehr berichtet. Bis er 12 Jahre alt war. Da wird von ihm eine Geschichte berichtet. Und dann nichts mehr. In einem Film, den wir vielleicht alle kennen, der Film heißt Ben-Hur, da wird noch einmal eine Geschichte berichtet. Aber ihr versteht, das ist eine Geschichte, die hat sich ein Filmregisseur ausgedacht. Und nicht, die steht nicht in der Heiligen Schrift. Da wird einmal von Jesus erzählt, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es so hätte passieren können, aber es steht nicht in der Heiligen Schrift. Da wird die Geschichte erzählt, wie dieser Gefangene Ben-Hur, wie er zu den Galeeren geführt wurde. Und da waren auch andere Gefangene, die sind durch die Wüste geschleift worden, bis sie dann ans Meer kamen, auf die Galeeren, und wo sie dann die Schiffe bewegen mussten. Und sie hatten alle beim Gang durch die Wüste, sie hatten alle Durst, waren einige sind schon unterwegs liegen geblieben. Da haben sie einen Stopp gemacht, einen Halt gemacht, damit sie alle an einem Brunnen, damit sie alle zu trinken bekamen. Und der Kommandeur, der ließ die Soldaten wissen, der aber nicht, der bekommt nichts. Das war der Ben-Hur, um den es da ging. Der bekommt nichts. Und dann kam plötzlich ein junger Mann. Keiner wusste, wo der eigentlich herkam. Ungefähr 18 Jahre alt. Und der ging zum Brunnen und machte eine Schale voll Wasser und ging zu den Gefangenen. Und der Kommandeur, der rief ihm zu, der aber nicht. Und der junge Mann dreht sich um und er sah den Kommandeur an. Und er wurde immer unsicherer. Und dann hat der sich umgedreht. Und dann ging der junge Mann zu dem Gefangenen und hat ihn die ganze Wasserschale austrinken lassen. Und dann ging er wieder weg. Also das ist eine Geschichte, die wird in einem Film, der übrigens einer der in meinen Augen besten Interpretationen des Lebens Jesu darstellt. Wenn ihr diesen Film mal Gelegenheit habt zu sehen, dann solltet ihr ihn mal anschauen. Also diese Geschichte wird da berichtet, die aber nicht in der Bibel steht, aber eine sehr schöne Geschichte, die dem Wesen Jesu durchaus entsprechen könnte. Aber ob sie passiert ist, wissen wir nicht. Was ich nur sagen will, ist, das Neue Testament ist ganz offensichtlich keine Lebensbeschreiben Jesu im Sinne einer lückenhaften Biografie. Logisch. Denn nachdem er 12 Jahre alt war und die Geschichte vom Tempel berichtet wird, da wird dann nichts mehr von ihm berichtet. Das ist keine Biografie. Aber was ist es dann? Wenn wir uns darüber Gedanken machen, die Antwort ist diese. Es ist nicht mehr und nicht weniger, aber vor allem mehr als ein Glaubenszeugnis. Sie berichten über ihren Glauben. Es war ihnen nicht wichtig, dass sie von seinem Leben ohne Lücken berichten würden, sondern sie berichten von ihrem Glauben. Und liebe Gemeinde, das Hauptereignis aus ihrem Erleben mit Jesus, wenn wir uns die Frage stellen, welches war wohl das Hauptereignis aus ihrem Erleben mit Jesus? Also ich kann mir vorstellen, das Hauptereignis, dass sie nicht fasten konnten und dass auch, was wir heute in der Lektion besprochen haben, wenn sie sagen, wir haben den Messias gefunden, dass diese Aussage ziemlich zweifelhaft macht. Denn das Hauptereignis war die Auferstehung, die sie nicht geglaubt haben. Wenn wir die Berichte des Neuen Testaments über die Auferstehung Jesu lesen und die Art und Weise, wie die Jünger das erlebt haben, dann müssen wir feststellen, sie haben es nicht geglaubt. Die beiden, die nach Emmaus gingen, die haben ihn nicht mal erkannt, aber die haben ihm die Frage gestellt, was sollen wir darüber denken? Wir haben geglaubt, er würde Israel erlösen und jetzt? Jetzt ist er tot. Oder Maria, die durch ihn bekehrt wurde, die ist zum Grab gegangen, nachdem andere Frauen berichtet haben, dass sie ihn nicht gefunden haben im Grab. Dann ist sie zum Grab gegangen und da war er dann. Er ist auferstanden, aber ist offensichtlich zurückgekommen. Er ist jetzt der Maria begegnet und die Maria hat ihn nicht, dass sie daran nicht geglaubt hätte, dass er auferstanden ist, sondern sie hat ihn noch nicht einmal erkannt und sie hat geglaubt, es wäre der Gärtner. Etwas war passiert mit ihm, so dass auch andere ihn gar nicht erkannt haben, auch die beiden Jünger, die nach Emmaus gingen. Oder der Thomas, und das war ja nun in dieser Situation der allerletzte, der war gar nicht mehr in der Gemeinde, der war völlig enttäuscht darüber. Er war immer schon ein sehr skeptischer Mensch, der Thomas. Aber jetzt hatte er sozusagen den Deckel auf dem Topf, denn das habe ich immer schon gedacht, dass das mit ihm nicht irgendwo stimmt, aber jetzt ist er halt tot. Aber irgendwo hatte er doch das Gefühl, die Gemeinde, da will ich doch mal hingehen, doch wieder hingehen. Und dann war er dort und dann kam er. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum hat der Thomas geglaubt? Ich will es euch sagen. Weil er anfassen konnte. Die Auferstehung Jesu hat Gott nicht im Bereich des Glaubens allein belassen. Für die Jünger jedenfalls wurde es ein Erlebnis des Sehens und des Anfassens. Der Beginn des Neuen Testaments, das heißt der Beginn der neutestamentlichen Gemeinde, war für Gott ganz offensichtlich so wichtig, dass sie Jesus, den Auferstandenen, den Gott, denn sie erkannten ihn ja noch nicht einmal, dass sie ihn anfassen durften, um glauben zu können. Verstehen wir, wie gnädig Gott manchmal mit den Menschen umgeht, wenn er will, dass der glauben kann. Deshalb machen wir auch manchmal Erfahrungen, die für uns so klar sein können, wenn wir ehrlich sind. Aber an dieser Stelle haben die meisten Menschen ihre Fragen, dass Jesus von den Toten auferstanden sein soll. Nein, das kann ich nicht glauben. Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, warum glauben wir das? Ich weiß, ihr werdet sagen, ich brauche mich mit dieser Frage nicht beschäftigen, ich glaube es. Ja. Aber es ist gut, wenn wir uns dennoch die Frage stellen, warum ist das ein vernünftiger Glaube? Im Bereich der Religionen, es gibt unzählige andere Religionen und es gibt unzählige christliche Unterreligionen. Da gibt es so viele Gläubige, die in sich, je nach Individuum, jeder was anderes glaubt. Warum ist es vernünftig, dass wir daran glauben, dass Jesus auferstanden ist? Ich möchte abschließend für heute, und wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dann werden wir uns mit dieser Frage beschäftigen, der Auferstehung Jesu. Aber ihr habt das Manuskript schon, ihr könnt darüber schon nachdenken und wir können uns dann vielleicht darüber etwas austauschen und dann mit einem zweiten Teil zu diesem Thema weitermachen. Die Frage nämlich, warum ist der Glaube an die Auferstehung Jesu eine vernünftige Religion? Ich habe hier eine Geschichte, die ich mal gelesen habe und vielleicht bei euch irgendwann schon mal erzählt habe, aber ich möchte sie noch mal erzählen. Da waren zwei Zwillinge noch im Leib der Mutter, also noch nicht geboren. Und der eine sagt zu dem anderen, glaubst du an ein Leben nach der Geburt? Ja, ja, sagte der andere, das glaube ich. Und er sagte dann, ich denke, unser Leben hier, wo wir jetzt sind, ist nur dazu da oder dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten. Blödsinn, sagte der andere. Das gibt es doch gar nicht. Wie soll das überhaupt aussehen, so ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch nicht. Zumindest nicht so genau. Aber vermutlich wird es viel heller sein. Und wir werden auch herumlaufen können. So ein Unsinn, entgegnete der andere. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Die Nabelschnur ist doch viel zu kurz. Also wie soll das funktionieren? Doch, doch. Ich glaube das schon. Es wird eben alles anders sein. Es ist noch nie einer zurückgekommen von der Geburt, sagte der eine. Mit der Geburt ist eben unser Leben zu Ende. Der andere wurde doch ein bisschen nachdenklich. Aber dann sagte er, auch wenn ich nicht genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird, aber ich denke mir, wir werden dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wie bitteschön soll die denn sein und wo soll sie sein? Na hier, hier, überall um uns herum. Wir leben in ihr. Wir leben in ihr und wir leben durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie gehört und habe sie noch nie bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch, doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie singen hören. Und du kannst spüren, wie sie unsere Welt streichelt. Warum glauben Menschen nicht an die Auferstehung Jesu? Die beiden Zwillinge im Bauch der Mutter, zumindest einer von ihnen, hatten dieselben Probleme wie die Menschen mit der Auferstehung Jesu. Wir glauben daran und wir glauben deshalb daran, weil uns sein Wort das sagt und weil dieser Glaube vernünftig ist. Und welches die Gründe der Vernunft sind, darüber wollen wir noch ein Stück weiter denken. Für heute wollen wir Schluss machen und ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat heute.